Es gibt vieles in der Bibel, was wir für Wahrheit halten, wenn wir gläubig sind. Aber einiges davon kann ziemlich weit auch von unserer Realität entfernt sein. Es kann sein, dass vieles das, was wir glauben, gar keinen richtigen Bezug zu unserem Leben zu haben scheint. Manchmal kann das sein, dass wir einfach uns dieser Wahrheiten nicht wirklich bewusst sind, weil wir uns nicht genügend Zeit nehmen, darüber nachzudenken und die Wunder darin zu erkennen, um zu schauen, was für einen Bezug das mit unserem Leben hat. Kann aber auch sein, dass wir einfach diesen Wahrheiten nicht glauben wollen. Wir wollen uns nicht im Alltag diese Wahrheiten sehen, weil sie viel zu krasse Konsequenzen hätten, wenn wir sie wirklich ausleben würden. Für uns können manchmal diese wunderbaren und die herrlichsten Wahrheiten von Gottes Wort manchmal so wie Antiquitäten auf unserem Dachboden sein. Sie haben einen Wert, zumindest glauben wir das, aber sie stehen irgendwo ganz weit weg von uns. Und praktisch haben dann diese Antiquitäten für unser Leben gar keinen Zweck. Charles Spurgeon, ein berühmter Prediger aus England, sprach mal dieses Problem in einer Osterpredigt an und er sagte Folgendes: Wenn Jesus von hellen und funkelnden Edelsteinen des Segens spricht, denken wir oft an gewöhnliche Kieselsteine im Bach der Barmherzigkeit. Wenn er von Sternen und himmlischen Kronen spricht, denken wir an Fünkchen und kindliche Blumenkränze, die verblassen. Ach, könnten wir doch unseren Verstand reinigen, besser noch unser Verständnis erweitern oder das Beste wäre, unseren Glauben vermehren, sodass wir bis zur Höhe der großen Liebesargumente unseres Herrn vordringen könnten. Und dann sagt er weiter, abschließend: Du nimmst das Evangelium als wahr an, erwartest aber nicht, dass sich seine Verheißungen praktisch auch wirklich erfüllen werden. Unser Thema heute an Ostern ist die Auferstehung Jesu Christi. Und die Auferstehung Jesu Christi ist eben so eine Verheißung. Eine Verheißung, die gerne mal als verstaubtes Möbelstück auf dem Dachboden unseres christlichen Glaubens dahin liegt. Vielleicht schaffen wir es einmal im Jahr, das gute Stück vom Dachboden herunterzuholen, zu entstauben und zu präsentieren an Ostern, um es dann wieder schön wieder zurückzustellen bis zum nächsten Jahr. Doch wie wir auch gerade schon gelesen haben, ist die Auferstehung Jesu Christi wirklich ungemein zentral für unseren ganzen Glauben. Es ist eine der zentralsten Wahrheiten, die unseren gesamten Glauben ausmachen. Ohne die Auferstehung gibt es kein Christentum. Sie ist aber nicht nur für das Christentum zentral, sie ist auch für deinen und meinen Alltag zentral. Denn sie ist das Zentrale für unsere gesamte Hoffnung. Könnte ich dich vielleicht kurz fragen, ja, wie oft erinnerst du dich an diese Wahrheiten? Wie oft sinnst du darüber nach, was der Tod Jesu Christi und vor allem die Auferstehung Jesu Christi, was das mit deinem Leben zu tun hat? Vielleicht ergreift dich diese Wahrheit, vielleicht produziert sie wirklich Dankbarkeit in dir, Freude, Mut und Frieden. Tut sie das? Wenn nicht, dann ist das eins von diesen Antiquitätsstücken, die auf deinem Dachboden rumliegen und verstauben. Und wenn das dich ausmacht, dann habe ich gute Nachrichten für dich. Du bist nicht alleine. Wir treffen heute in unserem Text ein paar Gläubige, die vor einem ähnlichen Problem standen. Und wir werden sehen, wie Jesus auf dieses Problem eingeht und wie er ihnen Hoffnung gibt, um sie auf das Richtige auszurichten, um dieses Möbelstück wieder vom Dachboden zu holen für immer, sodass es wirklich bei dir im Leben bleibt. Wir lesen Johannes Kapitel 11, die Verse 20 bis 27. Wir werden uns aber in dem ganzen Kapitel aufhalten. Aber das sind so die Verse, die wir uns hauptsächlich beschäftigen. Johannes 11, 20 bis 27. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch jetzt weiß auch ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder will auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, und wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? So spricht sie zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen wird. Mächtige Worte, die wir vor uns heute sehen, und wir werden ein bisschen genauer auf diese Worte noch eingehen. Bevor wir das aber tun, müssen wir uns ein bisschen den Kontext anschauen, denn die Details sind hier wichtig, die zu dieser wahnsinnigen Aussage gelangen, die Jesus hier getätigt hatte. Das ist, was wir zuerst schauen. Wir schauen uns Gottes kalkulierte Ausgangslage an, und das tun wir in den Versen 1 bis 19. Das ist die Geschichte, die zu diesen Aussagen führt, und wir wollen diese gemeinsam durchgehen ein bisschen. Schaut euch mal Vers 1 und 2 an von Kapitel 11. Wir lesen uns mal kurz zusammen. Es war aber einer krank. Das ist die Ausgangslage. Es war einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Also, die Ausgangslage ist, ein Mann mit dem Namen Lazarus ist krank. Er hatte zwei Schwestern, wie wir hier lesen, Maria und Martha, und sie wohnten in Bethanien. Und Bethanien war, um das ein bisschen zu verstehen, ungefähr 3 Kilometer weit von Jerusalem entfernt. Wir können das in Vers 18 später lesen. Dort wird von 15 Stadien gesprochen. Das sind nicht so die Fußballstadien wie hier, sondern das ist einfach die Länge, wie man damals gemessen hat. Das sind ungefähr 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Diese drei Geschwister, Maria, Martha und Lazarus, wenn man im Neuen Testament liest, findet man sie immer mal wieder genannt. Es ist vor allem aber hier in Johannes 11, dass wir erfahren, dass Lazarus ihr Bruder ist. Vielleicht könnt ihr euch, wenn ihr an Maria und Martha denkt, an die Geschichte erinnern von Jesu Besuch in Bethanien. Das erste Mal, als er nach Bethanien kam, kam er in das Haus von Maria und Martha. In Lukas 10, Vers 38 bis 42 lesen wir davon. Und wir können uns vielleicht lebhaft an diese Geschichte erinnern, weil wir dort Maria und besonders Martha sehr gut kennengelernt haben. Wer die Geschichte nicht kennt, dem sei zumindest so viel gesagt, dass diese zwei Schwestern doch ziemlich unterschiedlich waren in ihrer Art und Weise. Martha war eine Macherin. Wir werden das gleich das auch hier nochmal sehen. Sie war eine praktische Frau der Entscheidungen. Maria war eher die Nachdenkliche. Während Martha sich damals bei Jesus unglaublich viel Mühe machte, als er zu ihrem Haus kam, um ihm Essen zu bereiten und abrackerte, da hörte Maria einfach seinen Worten zu und half ihrer Schwester gar nicht. Wir lernen dort in der Geschichte in Lukas 10 eine Martha kennen, deren Fokus in der damaligen Zeit noch sehr auf sich selbst gerichtet war. Und weil sie war sehr selbstbezogen. Selbstbezogen heißt, dass alles, was mit dir geschieht, alles sich um dich herum dreht. Ja, egal was passiert, alles hat irgendwas mit dir zu tun. Auch wenn es es gar nicht hat. Und das ist was Martha ausmachte. Sie war sehr selbstbezogen. Und selbst im Dienen war sie das. Und deshalb fühlte sie sich damals gestresst und nicht gewürdigt, vernachlässigt und ausgenutzt. Und das ließ sie Jesus auch wissen damals. Aber jetzt, wenn ihr kurz mal nach Kapitel 11 schaut, Johannes in Kapitel 12 zeigt, was mit dieser Martha dann noch geschehen ist. Wir können es kurz aufschlagen, aber wir werden es nicht groß lesen. Später in Kapitel 12, spricht Johannes von einem weiteren Gastmahl, bei dem Martha auch dabei war, und sie diente wieder dort. Aber dieses Mal ganz anders. Dieses Mal nicht so gestresst und selbstbezogen wie bei dem ersten Mal in Lukas 10, sondern wir sehen dort eine Martha, die voller Glauben, voller Dankbarkeit und alles gab, mit Freuden hingab, ohne gestresst zu sein, ohne sich unwürdig zu fühlen, ohne vernachlässigt zu sein. Und der Grund, weshalb sie so ist, hat was mit unserem Text heute zu tun. Maria auf der anderen Seite, die war ganz anders. Johannes erinnert uns hier in Versen 1 bis 2 daran, dass diese Maria eine Salbung von Jesus vollzogen hatte. Und das bespricht er auch im nächsten Kapitel nochmal. Und wir lernen von Maria, dass sie eine emotionale und sehr hingegebene Frau war, die aus reiner Dankbarkeit und voller Liebe mit Jesus war. Und alles, was sie wollte, ist einfach nur Jesus zu hören und zu sehen. Und dann lesen wir von Lazarus. Was ist denn mit ihm? Über Lazarus wissen wir nicht viel, außer dass er krank war. Ja, er war krank. Mehr wissen wir nicht. Er ist der Bruder und er ist krank. Das lesen wir in den ersten 3 Versen. Offensichtlich aber war seine Krankheit so schlimm, dass seine Schwestern zu Jesus sandten, um ihn zu holen, damit er Wunder tue. Schaut mal kurz in Vers 3. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen Jesus sagen, Herr, siehe, der, den du liebst, ist krank. Nun, ihr kennt alle diese Armbänder, ja, diese WWJD-Armbänder, ja. Diese WWWJD oder WWJT. Was heißt das? What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Was würde nun Jesus tun? Der, den er liebt, ist krank. Jesus hat alle Macht und alle Fähigkeit, alle Möglichkeit, diesen Menschen gesund zu machen. Hat er ja auch schon mehrmals vorher gesagt. Und schaue ich kurz Vers 5 an. Wir lesen tatsächlich, dass das, was die Schwestern über Lazarus sagen, stimmt. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Jesus liebte diese 3 ungemein. Dann würden wir doch denken, natürlich würde jetzt Jesus hier hingehen und ein Wunder verrichten und diesen Menschen, den er so sehr liebt, wieder gesund zu machen, nicht wahr? Ich meine, er müsste nicht mal dazu nach Bethanien gehen. Er könnte einfach da, wo er es gehört hat, stehen und denken, sei gesund und bumm, gesund. Das reicht. Aber es kam irgendwie alles anders. Das werden wir gleich hier in der Geschichte sehen. Das ist nämlich die Überraschung. Zuerst schaut euch Vers 4 an. Hier sehen wir, dass Jesus ein paar prophetische Worte von sich gibt. Er sagt, als Jesus es hörte, dass Lazarus krank war, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn dadurch verherrlicht wird. Und das ist wirklich der Schlüssel hier zu diesem Text. Es geht nämlich hier in diesem Text gar nicht um Lazarus. Es geht auch gar nicht um Martha oder um Maria, sondern es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Und zwar, dass Jesus Christus als Gott verherrlicht wird. Das ist, was Jesus hier selber aussagt. Und das Überraschende passiert dann nun in Vers 6. Schaut euch das an. Als Jesus es nun hörte, dass jener krank sei, da blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Das ist nicht gerade die feine Art, oder? Jesus hätte ihm ja wirklich helfen können mit allen möglichen Dingen. Aber anscheinend hatte Jesus es wohl nicht eilig. Was war hier los? Die Antwort auf diese Frage, was hier los war, die ist wirklich sehr überraschend und hilft uns, diese Aussage später von Jesus auch nochmal deutlich zu verstehen. Jesus wartete 2 Tage. Das heißt, erst am 3. Tag sprach er, schaut euch Vers 7 an, zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Nun, das konnten die Jünger nicht ganz verstehen, so wie so oft. Ja, Lazarus war krank, okay, aber müssen wir wirklich zurück nach Judäa deswegen? Wirklich? Schaut euch mal Vers 8 an. Rabbi, aber eben noch wollten dich die Juden dort steinigen und du begibst dich dort wieder hin? Und die Antwort von Jesus macht die Sache nicht wirklich deutlicher für sie. Vers 9 bis 10, schaut euch die an. Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Also sie dachten an Gefahr. Gefahr war wirklich nicht Teil von Jesu Denken hier. Er forderte vielmehr seine Jünger dabei heraus. Ja, ganz klar, er hätte sagen können, kommt, wir gehen nach Bethanien oder kommt, wir gehen zu Lazarus. Aber er sagte, kommt, wir gehen nach Judäa. Und er tat das, um sie anzustacheln, weil er wusste genau, dass sie Angst vor Judäa hatten, denn dort wurden sie ja gerade gesteinigt und verfolgt. Okay, aber seine Aussage hier in Vers 9 bis 10, die er ihnen gibt, hat etwas mehr mit Gottvertrauen zu tun. Es ist eine Lektion für sie, dass sie Gott vertrauen müssen und die Verwendung ihrer gegebenen Zeit. Solange, er sagt mehr oder weniger zu ihnen, solange es euch möglich ist, Gott zur Ehre zu wirken, dann macht das auch. Und er wird das jetzt nun tun in dem Folgenden, was wir gleich sehen werden. Und gerade waren dann noch die Jünger am Grübeln, wieso und wie das alles sein kann. Dann kam schon die nächste Aussage, die sie wieder nicht verstanden. Schaut euch Vers 11 an. Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Aha. Also zurück in die Höhle des Löwen, um jemanden, der eingeschlafen ist, wieder aufzuwecken. Wieso nur? Vers 12 bis 13. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er doch gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Ihr seht, sie waren ein bisschen durcheinander. Wieso möchte Jesus jetzt dahin zurückgehen, wo wir doch alle verfolgt werden, nur um jemanden aufzuwecken, der gerade krank ist und schläft? Was machen wir hier? Man muss schon die Geduld, die Jesus mit seinen Jüngern hatte, wirklich beneiden und bewundern. Schaut euch Vers 14 und 15 an. Daraufhin sagte es Jesus ihnen frei heraus. Okay, Jungs, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh, um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Hier ist also der zweite Grund, weshalb Jesus nicht früher hingegangen ist. Es geht nicht nur darum, dass Gott verherrlicht wird, dass er verherrlicht wird als Gott selbst, sondern auch darum, dass seine Jünger ihren Glauben an ihn mehren und ihm mehr vertrauen. Aber schaut euch den Vers nochmal an. Es ist wirklich erstaunlich in Vers 11, wie Gott über den physischen Tod eines Gläubigen spricht. Was sagt er hier? Er sagt über Lazarus, er ist eingeschlafen. Ich mag das. Ich mag das wirklich. Er ist eingeschlafen. Gott redet über den natürlichen Tod eines gläubigen Menschen hier auf dieser Erde als Schlaf. Schlaf ist hier, der technische Begriff ist Euphemismus, und ein Euphemismus ist eine beschönigende Beschreibung für etwas, was eigentlich ziemlich schlimm ist. In unserem Sprachgebrauch verwenden wir das auch oft für den Tod, weil wir uns schwer tun, um über den Tod zu reden, weil der Tod unangenehm ist. Deswegen blenden wir das lieber aus und decken das mit anderen Worten zu. Besonders junge Leute tun das. Sie reden dann zum Beispiel über den Tod, ins Gras beißen oder das Zeitliche segnen oder den Löffel abgeben. Ja, es gibt ja unterschiedliche Begriffe dafür. Das sind alles Euphemismen für den Tod. Das Interessante hier ist aber, dass Gott nicht den Tod beschönigt als etwas Unangenehmes, als ob es etwas Komisches wäre. Er zeigt durch die Verwendung von dem Begriff Schlaf etwas ganz anderes aus. Nämlich das, was der Tod für den Gläubigen auf dieser Welt wirklich bedeutet. Nun, so ist es, so wie es funktioniert, ist folgendermaßen. Wenn du nur an Schlaf denkst, an was denkst du denn? Vielleicht eine Sache, an die du denkst, wenn du Schlaf denkst, oder das zumindest erwartest, ist, dass diese Person wieder aufwacht, nicht wahr? Das heißt, sie lebt. Manche Leute hört man sehr deutlich, dass sie leben während dem Schlafen. Ja, Schnarchen, das trifft mich auch manchmal zu. Aber du erwartest auf jeden Fall, dass diese Person wieder aufwacht und munter ist. Und das ist interessant, nicht wahr, dass Gott nun den Tod eines Gläubigen hier auf dieser Welt als etwas Übergängliches sieht. Nein, nein, der ist nicht tot. Der ist nur für eine kurze Zeit in einem anderen Zustand. Es ist kein Ende. Was Gott hier sagt, ist, dass tatsächlich der Tod erst der Anfang vom Leben ist. Du bist lebendig. Aber ich bin schon ein bisschen voraus. Wir kommen wieder zurück. Schau dir Vers 16 an. Hier finden wir die Aussage von meinem Namensbruder Thomas. Und nein, er war nicht ungläubig. Sogar das Gegenteil davon. Schaut euch Vers 16 an. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern: Lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Okay, was wir über Thomas auf jeden Fall sagen können: Er war ein bisschen emotionaler und auch tendiert zur Theatralik. Aber eins, was deutlich wird, ist, dass er auch, so wie die anderen Jünger eben, das noch nicht ganz verstanden hatten, was Jesus nun gerade bereit war zu tun. Denn niemand wird sterben. Genau im Gegenteil. Aber sie haben das noch nicht verstanden. Also machten sie sich vom Jordan auf, da wo Johannes gerade getauft hatte, und sie gingen nach Bethanien. Schaut euch Vers 17 bis 19 an. Als nun Jesus hinkam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegend. Bethanien war aber nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt, also 3 Kilometer. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Also, als sie hier ankamen, die ganze Entourage, Jesus mit seinen Jüngern, war die ganze Sache schon gelaufen. Die Trauergäste waren noch da. Lazarus war schon 4 Tage im Grab. Moment mal, wenn Lazarus 4 Tage im Grab war, Jesus 2 Tage wartete und am 3. Tag losging, wann ist denn Lazarus gestorben? Am 1. Tag. Als die Boten zu Jesus kamen, war er schon tot. Das macht die Art und Weise, wie Jesus umging, noch deutlicher. Jesus hatte es nicht eilig. Aber wieso hatte er es nicht eilig, obwohl Lazarus schon gestorben war? Nun, hierzu müssen wir ein paar interessante Details wissen. Erstens begruben die Juden ihre Toten sehr, sehr schnell. Und das liegt am Klima, weil wenn man das nicht schnell macht, riecht das sehr schnell, es ist sehr warm. Das sehen wir zum Beispiel bei Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5. Ja, sie sterben und schon werden sie rausgetragen und begraben. Die Juden hatten aber noch einen anderen Brauch. Und das hat etwas mit dieser Zeitrechnung zu tun. Nämlich, dass man bis zu 3 Tage in der Nähe eines Toten trauerte und wachte. Weil man davon überzeugt war, zumindest war es eine Tradition, dass die Seele des Toten bis zu 3 Tage oder bis zum 4. Tag neben diesem Körper noch wacht, um eventuell doch wieder zurückzukehren. Und zwar noch so lange, wie das Gesicht erkennbar war. Weil so nach 3, 4 Tagen durch die Verwesung das Gesicht nicht mehr erkennbar ist, deswegen hat man dann gedacht, okay, ab diesem Zeitpunkt würde dann die Seele sagen, hier kann ich nicht mehr bleiben und dieser Mensch ist nämlich wirklich tot. Und das war auch der Grund, weshalb Jesus so lang wartete. Der Grund ist nämlich der, dass das, was danach geschieht, niemand irgendeinem Zufall oder Trickserei zuschreiben kann. Weil alle verstanden, dieser Mensch ist wirklich mausetot. Er war schon am Verwesen. Martha mit ihrer Art und Weise erinnerte Jesus später daran, als Jesus sagte, öffnet das Grab. Dann sagt sie, schaut euch mal Vers 38 an, Kapitel 11. Herr, er riecht doch schon. Er ist schon 4 Tage hier. Martha hat es immer noch nicht ganz verstanden, was Jesus machen würde. Er ist schon am Verwesen, er ist wirklich tot. Und das ist die Ausgangslage, in der wir uns befinden, bevor wir zu dieser Aussage kommen, auf die wir uns gleich stürzen werden. Es ist ein göttliches Setup, eine Art vorbereitete Situation, die deutlich und mächtig die lebensverändernde Aussage von Jesus darstellt. Also schauen wir uns die Aussage genauer an, das ist unser 2. Punkt für heute, Gottes herrliche Aussage in Verse 20 bis 26. Also Jesus kommt nun nach Bethanien und Martha hört davon, dass er kommt. Und so wie Martha halt eben ist, eine Frau der Aktion und der Taten, reagiert sie zuerst und rennt gleich los. Schaut euch Vers 20 bis 21 nochmal an. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Hause sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das ist herrlich. Kaum war Jesus angekommen, gibt's schon wieder eine Martha-Rüge. Schon wie in Lukas 10 auch schon. Sie sagt zu ihm, wenn du hier gewesen wärst, ja, aber warst du nicht. Wo warst du denn? So auf die Art und Weise redet sie mit ihm. Martha hatte offensichtlich immer noch nicht ganz verstanden, wer er ist und was er tut. Sie meinte, er müsste vor Ort gewesen sein, um Lazarus zu helfen, damit er irgendeine Sache tut, vielleicht seine Hand auf ihn legt und er wieder gesund wird. Und das ist eine typische menschliche Reaktion, die wir oft sehen, die auf Äußerlichkeiten und Spektakel fokussiert ist. Ja, wenn Gott wirkt, dann muss es äußerlich sein und es muss irgendwie ganz spektakulär sein. Und dabei verpasst man ganz viele von den Wundern, die eigentlich im Unspektakulären passieren. Auf der anderen Seite sind wir Menschen manchmal so, dass wir ein viel zu kleines Bild von Gottes Fähigkeiten und Macht haben, nicht wahr? Wir trauen Gott viel zu wenig zu. Vielleicht liegt es daran, dass wir eben nur auf uns fokussiert sind und das, was wir uns vorstellen können. Aber Gott kann doch so viel mehr, als was wir uns vorstellen können. Und dazu kommt noch unser Hang zur Theatralik. Nämlich, dass wir denken, ja, Gott kann Großes bewirken. Ja, ja, nur nicht bei mir. Nur nicht mit meiner Sünde. Nur nicht mit meinen Schwierigkeiten. Das schafft einfach nicht. Ich bin ein armer Wurm und niemand kann mir helfen. Das sehen wir manchmal auch in den Reaktionen gegenüber Jesus wirken und aussagen. Und so halten wir nun manchmal an theologisch korrekten Aussagen fest, ohne dass sie wirklich einen Bezug zu unserem echten Leben haben. Und das ist auch, was Martha hier tut. Schaut euch Vers 22 an. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Das hört sich toll an, oder? So richtiger Glaube. Aber es hatte tatsächlich keinen Bezug zu ihrem Hier und Jetzt. Weil sie war immer noch voll Sorgen, immer noch voll Unverständnis und immer noch voll falscher Sicht von Jesus wirken. Hier sollten wir ein bisschen was zum Thema Auferstehung sagen, um das ein bisschen genauer zu verstehen. Weil wenn Jesus hier in diesem Text, den wir gerade gelesen haben und gleich auch nochmal drauf eingehen, wenn er von Auferstehung spricht, dann meint er, dass er den gestorbenen Lazarus zum neuen Leben auferwecken wird. Aber das Problem wird sein, Lazarus wird wieder sterben, nicht wahr? Er wird eines natürlichen Todes wieder sterben. Und hier gebraucht Jesus das Wort Auferstehung in einem freieren Sinne. Es ist mehr eine Art Wiederbelebung. Technisch oder theologisch gesprochen ist die Auferstehung aber nur etwas, was nur ein einziges Mal bisher passiert ist. Es ist was anderes als das, was bei Lazarus passiert. Nämlich, Jesus Christus ist der Einzige, der auferstanden ist, in dem wahren Sinne von Auferstehung. Wir haben es gerade gelesen, Matthias hat es in 1. Korinther 15 gelesen. Hört nochmal zu. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling, der Erste, der Entschlafenen geworden. Das heißt, vor der Auferstehung von Jesus gab es keine tatsächliche Auferstehung. Nicht die Art und Weise, wie wir sie heute feiern an Ostern. Die Auferstehung von Jesus ist eine Auferstehung, die anders ist als die von Lazarus. Nämlich, es ist eine Auferstehung, die nicht wieder zum Tod führt. Es ist eine Auferstehung, die für Ewigkeit Leben mit sich bringt. Und das ist das Versprechen, was wir in Jesus Auferstehung haben. Es ist eine Auferstehung, die nicht wieder zum Tod führen wird. Hört mal kurz zu. Paulus in Römer 6 macht es in einem einzigen Vers, wie Paulus das so gerne macht, auch deutlich. Gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Gleich wie, auf die gleiche Art und Weise, auch so, mit dieser Kraft, mit dieser Macht, die unendliches Leben mit sich bringt. Auch das ist das, was wir erwarten. Nun, wir können das lesen und wir können davon hören und wir können es wissen, aber wir können trotzdem oft seltsam unberührt sein von dieser Tatsache. Ich denke, die meisten von euch haben das schon von Anfang an gewusst und gesagt, ja, ja, das verstehe ich. Jesus ist von Toten auferstanden, deswegen feiern wir Ostern und ich werde auch eines Tages von den Toten auferstehen. Und das war eben auch Marthas Problem. Schaut euch mal Vers 24 an. Ihre Theologie stand in keinem Bezug zum echten Leben, denn sie verstand die Konsequenzen davon noch gar nicht. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, Lazarus, in der Auferstehung am letzten Tag. Das ist natürlich theologisch korrekt. Das wird so passieren. Aber es geht an der Realität, an dem Hier und Jetzt vorbei. Sie hat verpasst, dass Jesus einen ganz anderen Plan damit verfolgte. Jesu Versprechen von der Auferstehung hat mehr als nur irgendeinen entfernten Sinn. Eine Hoffnung, in der wir tatsächlich leben und die unser ganzes Leben verändert, wenn wir darin leben. Aber es hat auch eine Auswirkung auf das Hier und Jetzt und das sollte Martha verstehen. Und deshalb spricht Jesus zu Martha diese wunderbaren und alles verändernden Worte, die wir gerade gelesen haben. Schaut euch Vers 25 nochmal an. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Es ist Teil von den ganzen Ich-Bin-Aussagen im Johannesevangelium. Und hier ist es die fünfte Ich-Bin-Aussage im Johannesevangelium. Wenn Jesus sagt, ich bin, ist es eine absichtliche Referenz auf seine Gottheit. Und die Juden verstanden das. Wisst ihr wieso? Weil die Juden Gottes Offenbarung sehr gut verstanden. Sie hatten das gekannt. Als Gott sich Mose offenbarte und danach dann seinem Volk, sagte er folgende Worte. Am brennenden Busch erschien Gott Mose und Mose, nachdem dann Gott Mose den Auftrag gegeben hatte, Israel aus Ägypten zu erretten und herauszuholen, fragt Mose ihn in 2. Mose 3, Vers 13 bis 14, was ist denn dein Name? Was soll ich denn ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, du, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und Jesus sagt nun hier was? Ich bin. Eine ganz klare Referenz zu Jesu Gottheit. Aber diese Aussage ist doch ein bisschen komisch, nicht wahr? Sie ist nicht so wie die anderen Ich Bin-Aussagen. Sie ist nicht wie Ich bin der gute Hirte oder Ich bin die Tür, was alles Vergleiche, Parabeln, Bildern sind, ja, mit denen wir was anfangen können. Hier scheint er zu sagen, dass er ein Ereignis ist oder ein Zustand. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Wieso verwendet er diese Art und Weise zu reden? Es ist ziemlich einfach. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir Auferstehung nicht richtig verstehen, was das ist. Denn Auferstehung ist in Wirklichkeit einfach nur Leben im Sieg über den Tod. Das ist Auferstehung. Leben im Sieg über den Tod. Es ist das Leben, das die Todeserfahrung überwindet. Das ist das Leben der Auferstehung. Und das ist, was Jesus meint. Wenn Jesus sagt, dass er die Auferstehung und das Leben ist, dann sagt er, dass wenn du an ihn glaubst, wenn du ihn hast, wenn du zu ihm gehörst, wenn du durch seine Worte an ihm gläubig geworden bist und wiedergeboren wurdest, wenn er dein Herr und dein Freund geworden ist, dann hast du sowohl ewiges Leben und ewige Auferstehung für immer garantiert. Das ist, was er sagt. Ich bin das Leben und ich bin die Auferstehung für die, die an mich glauben. Und wir müssen verstehen, das einzige Leben, das jemals den Tod überwinden wird, ist das Leben, das unser Herr Jesus Christus besitzt. Das einzige Leben, was jemals den Tod überwinden wird, ist das Leben, was unser Herr Jesus Christus besitzt. Und das ist, was Martha verstehen musste. Und das ist, was wir verstehen müssen. Es geht hierbei nicht um reines Wissen, sondern es geht um eine Person. Er ist die Auferstehung und das Leben. Es geht um eine Beziehung und ein Leben. Und das ist, was wir im Vers 25 bis 26 lesen. Schaut mal kurz hin. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Nun könnte Martha sagen, ja, das stimmt, das hört sich gut an. Das ist alles theologisch korrekt. Aber das, was er hier sagt, hat eine Auswirkung auf das konkrete Leben von Martha und Lazarus. Ganz konkret geht es nämlich hier dabei um Lazarus und um Martha. Lazarus ist ja derjenige, der gestorben ist und der jetzt wieder auferweckt werden wird. Er wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist Lazarus. Und der andere Teil, jeder, der lebt und an ihn glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Damit ist Martha gemeint. Sie lebt. Aber wenn sie an ihn glaubt, wird sie in Ewigkeit nicht sterben. Nun, es geht hier wirklich um neues Leben in dem Hier und Jetzt und auch natürlich in der Ewigkeit. Aber dieses Wissen ist nicht nur ein totes Wissen darüber, dass wir eines Tages mal wieder auferstehen werden, sondern es ist eine, und das ist das Interessante hier an dieser Stelle, es ist eine Erinnerung daran, dass das Wissen und der Glaube an die Auferstehung, dass Jesus wirklich die Auferstehung und das Leben ist, das hat ganz konkrete Auswirkungen auf unser Hier und Jetzt Leben. Schau dir mal Vers 43 und Vers 44 an. Und hier sehen wir die erste Konsequenz für Lazarus. Und als er dies gesagt hatte, dass sie das Grab, den Stein wegrollen sollten, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Und Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Das war ganz konkrete Konsequenzen für das Hier und Jetzt, nicht wahr? Die Auferstehungsmacht Jesu ist nicht nur irgendein Wissen für die Zeit, die noch kommen wird, sondern es hat ganz konkrete Auswirkungen für das Hier und Jetzt. Und das ist, was Martha wissen musste. Lazarus ist somit eine lebendige Illustration für Martha und für alle, die an diesem Tag da waren, dass Jesus wirklich Gott ist und dass er die Macht besitzt, sterbliche Menschen, so wie du und ich, im Jetzt, heute hier und in aller Ewigkeit neues Leben zu geben. Jesus rief, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam. So einfach. Neues Leben. Das ist die Auferstehungsmacht von Jesus. Und das ist auch das, was Jesus mit denen von uns, mit all denen von uns hier gemacht hat, die heute hier sitzen und die gläubig sind. Wenn du heute hier bist und gläubig bist, ist dir diese Auferstehungsmacht schon einmal begegnet. Weißt du wann? Als du gläubig wurdest. Weil er hat, dein alter Mensch ist gestorben und er hat einen neuen Menschen aus dir gemacht. Jeder Gläubige, der hier sitzt, hat diese hier und jetzt Auferstehung schon einmal miterlebt, und zwar in diesem freien Sinne. Und diese Auferstehung war nicht weniger spektakulär wie bei Lazarus. Sie ist genauso spektakulär und genauso wundervoll wie Lazarus' Auferweckung. Wenn du im Glauben bist, dann bist du im geistlichen Sinne mit Jesus gestorben und zum neuen Leben auferweckt worden, jetzt schon, hier. Nochmal, Paulus in Römer 6. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn und auch nicht mehr über euch. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 6, 8 bis 11. Es bedeutet neues Leben. Neues Leben durch die Auferstehungskraft Jesu Christi im Hier und Jetzt. Ein Leben ohne Macht der Sünde. Die Auferweckung von Lazarus ist somit eine mächtige Demonstration von Jesu Fähigkeit. Es gilt eine als der wichtigsten Illustrationen, dass neues Leben in und mit und durch Jesus tatsächlich möglich ist. Er ist die Auferstehung und das Leben selbst. Er starb für uns, aber er blieb nicht im Grab. Und das ist, was wir ja heute feiern, nicht wahr? Die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten, ohne wieder sterben zu müssen. Jesus Sieg über den Tod ist ein Versprechen für die Ewigkeit, ja. Aber es ist auch ein Versprechen für das Hier und Jetzt. Und das ist, was wir in Lazarus Illustration sehen. Wir können im ständigen Sieg über den Tod jetzt schon leben. Wenn ich und du dann in ihm leben, so wie Paulus es treffend im Kolosserbrief oft sagt, wir sind in ihm, dann lebt auch diese Auferstehungsmacht, die Lazarus aus den Toten herausgeholt hat, auch in dir und in mir. Und das ist einfach wunderbar, darüber nachzudenken. Und das bringt uns zum dritten und letzten Punkt für heute, nämlich Gottes erwartete Auswirkungen von dieser Tatsache, dass er selbst die Auferstehung und das Leben ist. Wenn wir über diese Aussage genau nachdenken, die Jesus hier von sich gegeben hat, dann können wir uns mindestens, und vielleicht könnt ihr noch weitere dazufügen, 6 ermutigende Zusicherungen überlegen, die dein und meinen Alltag verändern werden, die als Resultat und als Konsequenz von dieser Auferstehungsmacht in uns sichtbar sein können und müssen. Erstens ist Jesu Auferstehung eine Zusicherung der Sündenvergebung. Die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, ist eine Zusicherung der Sündenvergebung. Es bedeutet nämlich, dass wir nicht mehr in unseren Sünden leben. Das haben wir vorher in 1. Korinther 15 gelesen. Wenn es diese Auferstehung nicht gäbe, hat Paulus geschrieben, lebten wir immer noch in unseren Sünden. Aber da sie jetzt da ist, und wenn wir wirklich gläubig sind, hat die Sünde keine Macht mehr über uns. Wir leben nicht mehr in unseren Sünden. Unsere Sünden ist vergeben worden. Uns ist vergeben worden und die Sünden sind nicht mehr da. Rechtfertigungsmäßig. Gott sieht uns an und sieht Jesus Christus in uns. Und nicht all unsere Fehler und Sünden und Schwächen. Es ist aber nicht die Auferstehung, die dies erkauft hat, sondern Jesu Tod am Kreuz. Das haben wir am Freitag gefeiert, am Karfreitag. Es ist aber so, wie Paulus im Römerbrief schreibt, nochmal Römer 4, Vers 25, ihn, der um unsere Übertretung willen dahingegeben, das ist Freitag, und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist, das ist Ostern. Er ist geschlachtet worden, um unsere Übertretungen zu erkaufen, und er ist auferstanden, um uns zu rechtfertigen. Also Jesus bezahlte mit seinem Tod am Kreuz für unsere Schuld, mit seinem eigenen Blut. Und seine Auferstehung, die 3 Tage später, die Auferstehung, die wir heute an Ostern feiern, sie ist eine Bestätigung, dass diese Zahlung am Freitag verrechnet wurde. Die Auferstehung ist Gottes Amen zu dem "Es ist vollbracht" von Jesus Christus. Das ist doch wunderbar zu wissen. Dieser Scheck ist wirklich durchgegangen. Die Zahlung ist angekommen. Uns ist vergeben. Wir haben eine Zuversicht, dass wir schuldlos sind für alle Ewigkeit. Die erste Konsequenz. Die zweite Konsequenz. Die Auferstehung von Jesu Christi ist auch eine Zusicherung eines mächtigen Begleiters für unser Leben. Jesus hat gesagt, er ist die Auferstehung und das Leben. Er selbst ist diese Macht und diese Kraft. Und diese Macht und diese Kraft lebt nun in dir und mir, wenn wir tatsächlich Gläubige sind. Das Ende vom Evangelium, von Matthäus-Evangelium ist bezeichnend. Es ist der Aufruf, um Jünger zu machen, und das in der gesamten Welt. Das ist ein ziemlich weitreichender Auftrag. Gott gibt uns dabei aber auch ein wichtiges Versprechen. Zuerst sagt Jesus in Vers 18 von Matthäus 28, dass ihm alle Macht gegeben ist über die gesamte Welt. Und dann sichert er seinen Nachfolgern, so wie wir auch sind, in Vers 20 zu: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ich, der ich die Auferstehung und das Leben bin. Ich, der die Macht habe und besitze, einen Lazarus von den Toten aufzuwecken. Ich bin bei euch alle Tage. Und wenn wir dann noch in Galater 2, Vers 20 lesen, wie Paulus schreibt, dass nicht mehr ich selbst lebe, sondern Jesus Christus lebt nun in mir, verstehe ich, dass ich als Christ einen wahren, echten, mächtigen Begleiter habe, um dieses Leben zu seiner Ehre zu meistern. Uns steht eine unerschöpfliche Quelle von Macht und Kraft zur Verfügung, um das zu tun und danach zu leben, für was Christus uns berufen hat in dieser Welt. Was für eine Zuversicht. Was für eine Zuversicht, das zu haben. Die dritte Zuversicht, die Auferstehung mit sich bringt, ist, dass wir ewiges Leben haben. Wir haben das schon ein paar Mal nun gehört und auch gelesen. Und Paulus schreibt am Ende des langen Kapitels 15, was wir am Anfang angefangen haben zu lesen, als Fazit über die Auferstehung und das, was er da gesagt hat, folgendes. 1. Korinther 15, Vers 53 bis 55. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Er ist nicht mehr da. Jesus hat gesiegt. Das ewige Leben ist jetzt schon da. Du bist jetzt schon ein ewig lebender Mensch. Der Tod ist überwunden. Der Tod hat keine Kraft mehr über dich. Wir haben eine Zusicherung für das ewige Leben. Welch eine Zuversicht, nicht wahr? Was für eine wunderbare Zuversicht. Die vierte Zusicherung, die wir hier bekommen, von der Auferstehung Jesu Christi, ist eine Zusicherung von echtem Mut. Die Auferstehung Jesu Christi führt zu einem tatsächlichen, wahren, heldenhaften Mut hier in dieser Welt. Überleg mal, wenn du all diese Zusicherungen hast, all diese Zusicherungen von ewigem Leben, diese Auferstehungsmacht, die nun in dir lebt, und du erkauft wurdest mit dem teuren Blut und nun Teil von Gottes Kind bist, von Gottes Familie bist, vor was hast du denn noch Angst in dieser Welt? Was kann dich denn von der Liebe Gottes trennen? Drangsal, Ängste, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert? Das ist, was Paulus fragt in Römer 8, Vers 35. Nein, diese Auferstehungsmacht, die nun in dir lebt, die macht dir alle Zusagen, dass immer Gott bei dir sein wird und dass du vor nichts mehr Angst haben brauchst in dieser Welt. Das sind ganz große Gewissheiten und einen ganz großen Mut, der dazu führt, dass wir das tun können, für was uns Gott den Auftrag schenkt. Wir haben oft Angst, mit unseren Nachbarn zu reden, weil wir Angst haben, unser Gesicht davor zu verlieren. Sei ermutigt. Diese Welt geht vorbei. Gott gibt dir die Kraft und gibt dir die Macht, in dieser Welt, egal was passiert, für ihn zu stehen. Komme, was mag. Und das ist auch der Ton, mit dem Paulus den 1. Korintherbrief, 1. Korinther 15 anschlägt, wenn er Folgendes noch schreibt. Und wiederum, der Kontext ist eben die Auferstehung. 1. Korinther 15, 57 bis 58. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und darum, meine geliebten Brüder, weil er diesen Sieg über den Tod errungen hat, darum seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Wenn ihr all diese Zuversichten, all diese Zusagen habt von unserem Herrn Jesus Christus über euren jetzigen Zustand, dass ihr ewiges Leben habt, was noch kommen wird, und dass ihr jetzt neues Leben habt in der Auferstehungsmacht Jesu Christi, solltet ihr die mutigsten Menschen in dieser Welt sein. Die fünfte Zuversicht und die vorletzte, die wir aus der Auferstehung und den Gedanken darüber herausziehen können, ist, dass es eine Zusicherung für echte und wahre Freude ist. Echte und wahre Freude. Wenn wir über die Auferstehung von Lazarus und letztendlich die Auferstehung von Jesus als den Ersten nachdenken, das muss mich eigentlich mit echter und wahrer Freude erfüllen. Wieso? Denn ich bin in allen Sünden gestorben. Die Sünde hat keine Macht mehr über mich, haben wir gerade in Römer 6 gelesen. Jesus lebt nun in mir. Der alte Mensch ist tot. Alles ist neu geworden. Ich habe ewiges Leben schon jetzt. Der Tod hat keine Macht mehr über mich. Von jetzt an gibt es nur noch Leben vor mir. Was auch immer diese Welt zu bieten hat, verblasst im Vergleich mit dem, was noch vor mir ist. Für einen Gläubigen ist der Zustand in dieser Welt das Schlimmste, was uns passieren kann. Für einen Ungläubigen ist das das Allerbeste. Weil das, was hier noch kommt im Nachhinein, nach unserem Tod, ist für den Gläubigen unvergleichbar ewiges Leben. Für den Ungläubigen so schlimm, wie man es sich überhaupt nicht vorstellen kann. Ich habe feste Zuversagen, dass egal was kommt, mag Kummer und Leid mich treffen, ich habe eine feste Quelle, die mich festhält für alle Zeiten. Das muss Freude in mir produzieren. Und letztlich, die Auferstehung ist auch eine Zusicherung von tiefem Frieden. Wenn wir das alles zusammenfassen, was wir nun gerade gehört haben, die ganzen Zusicherungen, das produziert in uns eigentlich Friede. Freude und Friede. Die Konsequenzen der Auferstehung sind nämlich so überwältigend, dass sie uns einfach nur Ruhe schenken können, weil wir wissen, wir sind getragen in Gottes Hand, in dieser mächtigen Auferstehungshand. Ich kann all meine Sorgen, all meine Nöte, all meine Ängste, alles kann ich auf ihn werfen. Und wenn ich das tue, dann gibt er mir einen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Das ist, was Paulus in Philipper 4, Vers 7 sagt. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, er wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Welch eine Zuversicht haben wir durch die Auferstehung von Jesu Christi. Und ich hoffe, dass wir durch diese kurze Gedanken hier über Johannes 11 die Antiquitäten aus unserem christlichen Dachstuhl herausholen konnten, damit sie auch wirklich abgestaubt bei uns täglich stehen bleiben und wir sie verwenden können. Weil Johannes schrieb dieses Evangelium, aus dem wir hier gerade diese Geschichte gelesen haben, mit einem ganz klaren Ziel. Hört mal kurz zu, in Johannes 20, Vers 31. All diese aber, diese ganzen Geschichten über Jesus, die sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben was habt? Leben. Damit ihr durch den Glauben Leben habt. Der Glaube sollte nicht tot und irgendeine theoretische Sache bleiben, sondern sie muss sich in das Leben transferieren. Es muss eine aktive Sache sein. Es muss einen Bezug zu deiner Realität haben. Und das ist eben die Frage, mit der ich euch heute noch zurücklassen möchte. Das ist die Frage, die Jesus Martha stellte in Vers 26, das wir gerade schon gelesen haben. Diese Frage könnt ihr euch nochmal anschauen. Hast du eine lebendige Beziehung mit Jesus? Ist das Wissen der Auferstehung, Ostern heute, ist es etwas, was dich tagtäglich begleitet und dir tatsächlich Kraft, Hoffnung und Energie, Mut, Freude und Frieden für den ganzen Tag schenkt? Oder ist es etwas, was nur einmal im Jahr hervorkommt? Er ist wirklich Gottes Sohn. Die Auferstehung ist kein Event. Die Auferstehung ist eine Person. Er ist Gott selbst. Er hat wirklich die Macht, über dieses kurze Leben hinaus dich zu tragen und in Ewigkeit dir Leben zu schenken. Er hat aber auch die Macht, dich jetzt und hier zu verändern, egal wer du bist, und in sein Ebenbild zu gestalten. Er hat die Macht. Schau dich Vers 26 an. Das ist die Frage von Jesus an Martha. Und das ist auch die Frage, mit der ich dich heute zurücklassen möchte. Glaubst du das? Glaubst du das? Nicht im Sinne von, weißt du das? Sondern glaubst du das tatsächlich so, dass es in deinem Leben auch Früchte trägt? Und wenn du das glaubst, dann lebe darin. Jeden Tag. Erinnere dich daran, an diese Mächte, an diese Zuversichten, die du hast. Nichts ist jemals stärker in dir als diese Macht. Du bist niemals zu schwach, um ein Leben zu leben, das ihm gefällt, weil er in dir lebt. So, und wenn du heute hier bist und du glaubst das noch nicht, du hörst das vielleicht und denkst, aber das wäre schon gut, wenn ich diese Hoffnung hätte. Ich wäre schon, mich hungert nach dieser Zuversicht. Weil die Dinge dieser Welt einfach so leer sind letztlich. Sie erfüllen mich nicht wirklich. Ich habe keine tatsächliche Hoffnung. Dann ist die gute Botschaft, dass hier für dich eine Hoffnung heute da ist. Tu Buße über deine Sünde. Ruf ihn an, der diese Auferstehungsmacht in sich hat, weil er sie selber ist. Und dann schreibt Johannes 5, Vers 21 dieses Versprechen für dich. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Und er möchte, dass du lebendig bist. Amen. Lass uns beten. Ja, großer Gott, Vater im Himmel, Herr, wir danken dir für diese wunderbare Geschichte und wunderbare Begebenheit und die Erinnerung daran, Herr, was dieses Wissen der Auferstehung mit unserem Alltag zu tun hat, Herr. Vergib du uns, wenn wir das oft in irgendwelche theologischen Kategorien wegkramen und dann unseren Alltag wieder ohne dieses Wissen bestreiten. Hilf uns, Herr, dass wir diese Zuversichten, von denen wir gehört haben, uns wirklich bewusst sind, Herr, dass wir mutige, freudevolle, friedevolle Menschen sind, die auf dieser Erde hier deinen Auftrag tun, Herr, um deinen Willen zu tun, deinen Namen groß zu machen. So wie auch die Geschichte von Lazarus sich darum geht, Herr, dass du verherrlicht wirst. Hilft das unser Leben, was zu deiner Ehre auch auferweckt wurde, dass es auch zu deiner Ehre gestaltet wird. Hilf uns, Herr, dass wir nicht wie Martha sich ständig um uns selbst drehen, sondern dass unser ganzes Leben sich um dich dreht. Herr, dass wir auf dich schauen, dass wir lernen, in dieser Auferstehungskraft auch zu leben, zu der du uns berufen hast und wo du uns auch zu neuen Menschen gemacht hast. Schenk du uns diese Sicht, Herr, und verherrliche du dich hier an diesem Tag, und in unserem Leben und in dieser Gemeinde. Amen.